Im Habakuk 3,19 steht: Der Herr ist meine Kraft. Und mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Berge steigen und wohlbehalten ja, die Berge überqueren. Das hätte Habakuk gewusst. Das finde ich super. Und das Abendmahl ist so etwas, das mich an diese Freude am Herrn erinnert. Daran erinnert, dass der Herr meine Kraft ist. Und wir sind jetzt dran. Fünfmal haben wir schon mit diesem Beten, warum, uns Gedanken gemacht und auch gemerkt, es ist ein Moment, das Beten, wo Gott mich stärken kann, wo ich diese Sicht bekommen kann. Er ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über Felsen steigen und wohlbehalten die Berge überqueren. Wir haben gehört, dass Beten glücklich macht. Wir haben gehört, dass es uns in eine vertraute Beziehung mit Gott führt, dass es uns in der Not trägt und sogar Krisen wendet. Wir haben auch Erfahrungen mit Beten machen können. Die letzte Woche war dieses Pray 19 in Luzern, diese 24 Stunden an 7 Tagen der Woche Gebetszeit. Und ich sehe von unserer Gemeinde sicher 25 oder 30 Leute gesehen, verschiedene Momente. Und ich wünsche mir, dass wir das mitnehmen können. Dass wir die Freude am Beten, die Freude an Jesus mitnehmen können. Und deswegen möchte ich mit euch heute noch einen weiteren Punkt anschauen. Eine Begründung, warum beten. Das hat zu tun mit Versprechen, mit Verheißungen, die Gott uns gibt. Und eine solche Verheißung möchte ich an den Anfang stellen. Eine Verheißung ist ja etwas Verheißungsvolles. Eine Verheißung ist der kleine Löffel oberhalb dem runden Teller. Wenn ich zum Essen hinsitze, ich weiß, es kommt ein Dessert, es kommt eine Nachspeise. Es ist eine Verheißung. Oder eine Verheißung ist der Hochglanzprospekt von der Algarve, wo ich weiß, dort kann ich wunderschöne Landschaften mit Meeranstoß erleben. Das ist auch eine Verheißung. Ich habe es hier vor mir und es verheißt mir etwas. Eine Verheißung kann auch sein, wenn Tante Emma ihren Besuch ankündigt. Dann weißt du, es gibt einen wunderschön lustigen Abend. Oder war das bei Tante Helga der lustige Abend und bei Emma ist es dann anders? Ja gut, lassen wir das. Verheißung heißt, es ist vielversprechend und wir sind berechtigt, große Erwartungen zu haben. Das steht so im Duden. Eine Verheißung berechtigt, große Erwartungen zu haben. Und das hier ist die Verheißung, die ich heute mitgebracht habe. Jesus sagte, hört auf meine Worte. Alles, was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Markus Evangelium Kapitel 11, Vers 24. Jesus spricht das zu seinen Jüngern. Es ist eine Ankündigung, was Gebet verbunden mit Glauben bewirken kann. Es sind wahrhaftig verheißungsvolle Worte. Es ist der Dessertlöffel, es ist der Hochglanzprospekt und die Erwartungen wollen nicht enttäuscht werden. Und wenn ich solche Verheißungen lese, dann stelle ich bei mir zwei Dinge fest. Zum einen, es motiviert mich wahnsinnig zum Beten. Wow, wenn das stimmt, dann lasst uns beten. Und dann merke ich eine andere Stimme, die dann sagt, ja, aber kann man das denn wirklich so in alle Dinge hinein ernst nehmen? Ich zum Beispiel habe schon intensiv mitgebetet für eine Frau, die Krebs hatte, dass sie geheilt wird und sie ist gestorben. Aber Jesus, ich habe doch auch geglaubt. Kennt ihr das? Es gibt diese starken Verheißungen, die uns Erwartungen bringen und wir fragen uns dann, warum trifft es nicht immer so ein? Ach, ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Geschichte, wo Jesus das hier erzählt hat. Und wir schlagen dieses Markus-Evangelium auf. Wir schlagen es auf im Kapitel 11 und wir stellen fest, wir sind hier innerhalb der letzten Woche, als Jesus noch in Jerusalem war und mit seinen Jüngern dort verschiedene Dinge erlebt hat. Einige Tage später wird Jesus gekreuzigt werden und er wird auferstehen. Aber jetzt ist er hier in Jerusalem. Gestern hat er einen Feigenbaum gesehen und hat ihn verflucht. Warum er ihn verflucht hat, diese Geschichte würde jetzt zu weit führen, aber es hatte seine Gründe. Und heute kommt Jesus zusammen mit seinen Jüngern wieder an diesem Baum vorbei und ich lese, was da steht in Markus 11, Vers 20. Als sie am nächsten Morgen an den Feigenbaum vorüberkamen, den Jesus verflucht hatte, da sahen die Jünger, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Petrus erinnerte sich an das, was Jesus am Vortag zu dem Feigenbaum gesagt hatte. Ja, wie kann man das vergessen? Und er rief aus, «Ey, sieh doch, Rabbi!» «Meister», so sprach er Jesus an, «sieh doch, Rabbi, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vertrocknet.» Wow, wie hast denn du das hingekriegt, Jesus? Einfach gestern ein Wort, boah, Feigenbaum, verflucht und heute ist er verdorrt. Hey, ist nur cool, hä? Wie kann man so etwas? Also so machtvolle Worte, das wären doch was. Wie hast du das hingekriegt? Und Jesus reagiert auf dieses Erstaunen von Petrus und von den Jüngern und nimmt den Anlass, um seine Jünger wieder einmal übers Beten zu lernen. Er nimmt das Beispiel vom verdorrten Feigenbaum nicht, um zu zeigen, wie man kraftvolle, magische Worte aussprechen kann im Glauben an Gott, sondern nein. Ich zeige euch jetzt etwas übers Beten. Und so gehen wir hinein und hören Jesus zu. Er lehrt über den Glauben, er lehrt über Zweifel, er lehrt darüber, wie es mit dem Beten ist und übers Vergeben, da kommt auch noch etwas. Das Erste. Er sagt, habt Glauben Gottes. Habt den Glauben Gottes. Wenn wir den Vers 22 lesen, dann sieht das so aus. Da sagte Jesus zu den Jüngern, habt den Glauben Gottes. Habt den Glauben Gottes. Wir wünschen uns manchmal, dass Gebet wie ein Machtwort einfach funktioniert und wir sagen könnten, Herr, in deinem Namen gebiete ich dieser Krankheit, dass sie weggeht. Und schwupps, ist der Kranke gesund. Oder dass wir sagen, Herr, verändere meinen Nachbarn oder diese Tante, diese Schreckliche, damit es mir wieder gut geht. Und schwupps, sind die Leute auf einmal total freundlich mit mir. Aber Jesus sagt das nicht so. Er sagt nicht, dass wir Worte des Glaubens aussprechen sollen, wo Feigenbäume verdorren, wo andere Pflanzen wieder lebendig werden, sondern es sagt einfach, habt den Glauben Gottes. Habt den Glauben Gottes. Es geht nicht um die richtigen Worte beim Beten. Da gibt es auch ganze Bücher darüber, wie formuliere ich die Gebete richtig, damit sie wirken. Aber Jesus geht es nicht um die richtigen Worte beim Beten, sondern um den Glauben Gottes. Wenn ihr jetzt in euren Bibelübersetzungen nachschaut, gibt es verschiedene Übersetzungen und einige würden sagen, es steht hier, habt Glauben an Gott. Habt ihr das bei euch so? Ist das hier ein Widerspruch? Habt den Glauben Gottes oder habt Glauben an Gott? Nein. Wenn wir zurückgehen in die Sprache, in der Markus das aufgeschrieben hat, das ist Griechisch, dann steht dort eigentlich wörtlich, habt Glauben Gottes. Und Gottes ist, sorry, jetzt kommt ein bisschen Grammatik, ist Genitiv. Genitiv kann im Griechischen aber Verschiedenes bedeuten. Es kann bedeuten, dass er das Objekt des Glaubens ist. Also habt Glauben an ein Objekt, an Gott. Aber es gibt auch einen Genitiv Subjektivus. Das heißt, dass der Gott das Subjekt des Glaubens ist. Das heißt, das ist habt Glauben, den Glauben, der von Gott kommt. Der Glaube, der bei Gott ist. Der Glaube, den Gott selbst hat. Und deswegen ist die Übersetzung korrekt, wenn es heißt, habt Glauben an Gott. Aber es ist auch die Übersetzung korrekt, wo es heißt, habt den Glauben Gottes. Und ich finde das noch spannend, weil diese Formulierung kommt doch ein paar Mal vor im Neuen Testament. Habt den Glauben Christi, habt Glauben Gottes. Und oft steht aber dann auch, wenn es wirklich gemeint ist, der Glaube an Gott, dann steht dort noch ein an dazwischen, steht eine Präposition dazwischen. Also es ist nicht immer so, dass man wie abwägen kann. Hier sagt Jesus, habt den Glauben Gottes und wir wissen, es ist beides damit gemeint. Es bedeutet, dass wir Vertrauen an Gott haben sollen, aber es ist kein Glaube, den wir aus uns selbst heraus produzieren, sondern ein Glaube, den uns Gott schenkt als ein Geschenk. Glaube, wie ihn Jesus gehabt hat. Jesus, der die Nähe des Vaters immer wieder gesucht hat, der auch gesagt hat, ich kann gar nichts tun, wenn ich es nicht den Vater tun sehe. Diese vertraute Beziehung, diesen Glauben sollen wir haben. Habt den Glauben Gottes. Glaube ist für Jesus immer etwas Wichtiges gewesen. Zu Jairus hat er gesagt, als er erfahren hat, seine Tochter ist gestorben, hab keine Angst, glaube nur. Zu Bartimäus hat er gesagt, du warst blind, jetzt kannst du sehen, dein Glaube hat dich geheilt. Zu dem verzweifelten Vater, der einen besessenen Sohn hatte, der ständig in Ohnmacht fiel und schäumte und sich ins Feuer warf, hat er gesagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Aber in einer Gegend, wo Jesus nicht viel Wunder tun konnte, heißt es, Jesus wunderte sich über ihren Unglauben. Glaube ist eine Voraussetzung, ist etwas Wichtiges. Aber es soll eben der Glaube Gottes sein. Jesus hat darüber so gesprochen. Stell dir vor, da ist ein Weinberg. Und der Weinberg hat einen Weinstock, der die Wurzeln hat, und jede Rebe ist in diesen Weinstock hinein verwachsen. Sie kommt aus daraus heraus. Und jede Rebe kann nur Frucht bringen, wenn sie im Weinstock bleibt. Und Jesus erklärte, Leute, ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben. Ihr könnt nur Frucht bringen, wenn ihr in mir bleibt. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Habt den Glauben Gottes, heißt, bleib verwurzelt, bleib verwachsen mit diesem Weinstock, mit Jesus. Der Lebenssaft, der Glaubenssaft, der kommt hier aus diesem Stock heraus. Den kannst du dir nicht aus deinen Blättern saugen und nicht aus den Fingern. Ja, zurück zu uns Menschen. Wir haben Finger. Wir saugen uns manchmal Dinge aus den Fingern. Mit unserer Willensanstrengung wollen wir glauben. Aber Jesus spricht nicht davon. Er sagt, habt den Glauben Gottes. Und dann fällt mir auf, das ist ein Befehl. Jesus sagt nicht, wartet, bis euch der Glaube Gottes überkommt. Sitzt hier gemütlich im Gottesdienst und auf einmal spürt ihr, ah, da ist ja ein bisschen Glaube, den packe ich jetzt. Sondern habt ihn, packt ihn. Das ist ein Appell an unseren Willen. Das ist ein Appell an unsere Absicht. Fokussiert eure Gedanken und euren Willen und eure Herzen darauf aus, dass ihr Glauben Gottes habt. Das passiert nicht einfach so. Da sagt Jesus, das ist die Voraussetzung. Habt diesen Glauben Gottes. Mach diesen Glauben an Gott zu deiner Nummer 1 Priorität. Wenn wir diesen Glauben haben, dann werden unsere Prioritäten anders. Wir werden dann nicht für einen orangen Ferrari-Kombi beten, weil wir merken, das ist ja gar nicht Gottes Wunsch für uns. Und die Ferrari-Fabrik hätte ja auch noch ziemlich Probleme damit. Ich habe das noch nie gesehen. Sondern wir werden spüren und erkennen, was der Wille Gottes ist, wenn wir diesen Glauben Gottes haben. Und wenn wir bitten im Glauben Gottes, dann sind die Erhörungen versprochen, weil wir im Willen Gottes beten. Ich möchte euch eine solche Bibelstelle auch noch vor Augen führen, jetzt einfach aus Verdeutlichung von dem, was hier steht. Im Johannesevangelium sagte Jesus Folgendes: Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere. Denn ich gehe, um beim Vater zu sein, und ihr dürft in meinem Namen um alles bitten, und ich werde eure Bitten erfüllen, weil durch den Sohn der Vater verherrlicht wird. Bittet um was ihr wollt, in meinem Namen. Und ich werde es tun. Also das ist ja Wahnsinn. Hä? Das ist eine gewaltige Gebetsverheißung. Größere Dinge tun, als Jesus tat. Schau mal, Jesus hat verwundete Herzen geheilt. Er hat sich um die Armen gekümmert. Er war bei denen, die krank waren. Er hat Kranke geheilt. Er hat die gute Nachricht gebracht, hat Menschen Sündenvergebung zugesprochen. Jesus hat sogar 3 Personen aus den Toten auferweckt. Er hat Menschen, die besessen waren von bösen Geistern, befreit. Sie konnten wieder aufrecht gehen und normal sich verhalten. Jesus hat selbst Versuchungen widerstanden. Jesus hat selbst geistliche Kämpfe ausgestanden und größte Wunder vollbracht dort. Jesus hat das alles getan. Er hat sogar 5000 Leute und mehr in seinen Versammlungen gehabt. Schaut mal, wie viele wir heute sind. Nicht gerade 5000. Jesus hat gewaltige Dinge getan und hier sagt er, ihr werdet dieselben Dinge tun wie ich und sogar noch größere. Ja, sollen wir jetzt noch krassere Dinge tun? 10.000 Leute und 6 Tote auferwecken. Was meint er? Schaut, Jesus hat nie eine Gemeinde gegründet. Wir sitzen heute Morgen zusammen mit dem Wunder, mit etwas Größerem, das Jesus nicht vollbracht hat, weil er zuerst seine Jünger ausbilden musste. Jesus hat nie eine 100-jährige Erweckungszeit begleitet, wie das in Amerika und England der Fall war während dem Great Awakening von John Wesley ausgelöst. Er hatte nicht die Zeit dazu. Jesus hat nie Versöhnung unter Völkern zustande gebracht. Er hat sie aber versprochen, er hat gesagt, es werden die Heiden und Juden zusammenkommen und ein Volk sein, eine Herde. Aber er hat das selbst nicht so umgesetzt. Das, was heute im letzten Jahr zwischen Äthiopien und Eritrea entstand, der neue äthiopische Präsident, ein wiedergeborener Christ, Abiy Ahmed, hat einen Frieden ausgehandelt mit Eritrea. Das ist etwas Größeres, das hat Jesus so nicht getan. Wahnsinn. Jesus hat auch nicht den Heiligen Geist bleibend auf seine Jünger legen können. Er hat sie angehaucht, er hat sie ausgerüstet für einen Auftrag. Aber er hat verheißen, es wird der Heilige Geist kommen. Und der Heilige Geist wird euch, wird ausgegossen werden auf alle Männer und Frauen, Kinder und Ältere. Und der Heilige Geist wird auf euch bleiben. Das ist das Größere, wovon Jesus spricht. Und er sagt, wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr diesen Glauben Gottes habt, wenn ihr in mir verwurzelt seid, wie diese Reben im Weinstock, dann kann ich durch euch weiterwirken und es werden noch größere Dinge geschehen. Habt den Glauben Gottes. Und schaut mal, ich bin kein Glaubensheld. Da gibt es Leute unter euch, die haben viel stärkeren Glauben als ich. Aber gehen wir zurück in diese Feigenbaumgeschichte. Jesus spricht mich und vielleicht auch dich direkt an. Es geht um Zweifel. Zweifel im Herzen, und das ist der nächste Abschnitt. Hier sagt Jesus, ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, dann wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt. Ja, dieser Satz für sich genommen hat schon unschöne Blüten getrieben. Ein junger Mann erzählt mir, dass er für sich habe beten lassen, dass seine Augen wieder klar sehen. Er hatte eine dicke Brille. Als er bei mir war und das erzählt hat, ob ich ihn gesehen habe, da hat er die Brille nicht mehr auf. Und er wollte mir beweisen, dass er jetzt gut sieht und hat seine Augen zusammengekniffen. Schau mal, Gott hat mich geheilt. Ich kann genau lesen, was dort steht. Und es war riesige Buchstaben. Er hat nicht gezweifelt. Er hat dieses Wort ernst genommen. Er wollte nicht zweifeln. Ich mache mich nicht lustig über ihn. Er hat das ernst genommen. Und er hat im Glauben etwas für sich in Anspruch nehmen wollen, was ich als Außenstehender offensichtlich gesehen habe, das ist nicht eingetroffen. Er zweifelte nicht, dass er jetzt besser sehen kann, aber ich als Außenstehender wusste, dass er nicht besser sehen konnte. Schaut, Jesus meint mit dieser Stelle nicht, dass wir mit Willensanstrengungen Dinge für wahr halten sollen, an die wir eigentlich gar nicht glauben. Er meint hier nicht, dass wir uns selbst übertölpeln müssen. Er sieht uns ja als ganze Menschen. Er sieht uns in unserer Menschlichkeit und in unserer Geistlichkeit. Er ist nicht leibfeindlich. Er ist nicht seelenfeindlich, sondern er möchte, dass wir ja auch wachsen können, dass wir mitkommen. Er möchte keine Glaubenshelden, die dann Seelenzwerge sind. Das ist nicht das Anliegen von Jesus, sondern er sagt es ja vorhin schon, habt den Glauben Gottes. Und nicht den Glauben der Willensanstrengung, nicht den Glauben, der Irreales in die Realität hineinglaubt. Nein, habt den Glauben Gottes. Und mit dem Zweifel im Herzen hier ist nicht gemeint, dass wir uns nicht abwägende Gedanken machen dürften, dass wir nicht mehr nachdenken sollten. Nein, diese Art von Zweifel, vom Abwägen, die bringt uns sogar näher zu Jesus. Nein, mit diesem Zweifel, den Jesus hier anspricht, sagt er, der Glaube Gottes sollt ihr haben und in euren Herzen nicht daran zweifeln, das heißt nicht zur Entscheidung kommen, dass Gott das ja sowieso nicht kann. Diese Art von Zweifel spricht Jesus an. Ja, das schafft ja Gott sowieso nicht. Ich habe schon tausendmal versucht zu beten, das wird nichts. Gott sind doch ein paar Dinge unmöglich, vor allem bei mir. Das ist der Zweifel, den Jesus hier anspricht. So sollen wir nicht meinen, dass Gott uns unsere Gebete erhören kann. Sondern habt Glauben Gottes und dann könnt ihr Berge versetzen. Nämlich Sorgenberge, Krisenberge, Schwachheitsberge, Arbeitsberge. Ich möchte euch eine Gebetsverheißung hierzu zeigen aus dem Jakobusbrief. Ich finde es ganz schön. Der Jakobus, ein bisschen klein geschrieben, sagt, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Das ist eine wunderbare Bibelstelle, die kennen viele. Und es geht dann weiter. Und Gott, es ist wunderschön, wie Gott hier beschrieben wird, Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Wir brauchen uns nicht zu schämen, um mit unserer Bitte zu Gott zu kommen. Herr, ich brauche Weisheit. Er wird dir keine Vorwürfe machen. Aber, hier steht es, aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, etwas von Gott zu erhalten, denn er ist unbeständig und schwankt ständig hin und her. Also hier haben wir das wieder mit dem Zweifel. Kennst du auch den Zweifel im Herzen? Ich war letzte Woche an der Pastorenkonferenz von FEG-Predigern, von FEG-Pastoren, und hat jemand erzählt, ein älterer Pastor, ein geistlicher Leiter, der schon ganz vielen Menschen geholfen hat, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Er hat gestanden, dass er Zweifel kennt. Er als Evangelist zweifelt, ob das alles wirklich auch stimmt, was er da erzählt. Das ist menschlich. Und mit diesem Zweifel hat er zu kämpfen. Wenn du auch mit Zweifel zu kämpfen hast, bist du in guter Gesellschaft. Zweifel ist nicht die Sünde. Die Sünde ist, am Zweifel dann festzuhalten und zu sagen, Gott schafft es ja sowieso nicht. Unglaube ist Sünde. Aber Zweifel, dieser Mann hat erzählt, dass er sich im letzten Herbst einmal mehr entschieden hat, ich sage jetzt diesem Zweifel ab. Ich setze jetzt einfach darauf, dass das hier stimmt. Mit unserer Entscheidung, unserer Glaubensentscheidung können wir dem Zweifel begegnen. Und er hat sofort erlebt, wie Gott wieder neu zu ihm gesprochen hat. Der ihm aufgezeigt hat, dass er selbst einfach die Gnade braucht. Ich fand es sehr beeindruckend, das zu hören von einem Mann, der doch schon länger als ich mit Jesus unterwegs ist. Wenn du Zweifel hast, dann hör das so an. Zweifel ist wie die Ameise in der Hose des Glaubens. Habt ihr schon mal Ameisen in der Hose gehabt? Die beißt und juckt und macht so, oder? Und der Zweifel, der sticht uns da. Wichtig ist, dass wir die Hose des Glaubens anhaben. Ne? Wenn wir die gar nicht anhaben, dann braucht der Zweifel ja nicht zu beißen. Aber er beißt dort, wo wir die Hose des Glaubens anziehen. Dort, wo wir sagen, ja, ich glaube. Und dann kommt der Zweifel. Und jemand hat es so gesagt, wenn der Zweifel bei mir anklopft, dann sage ich, ah, hallo, willkommen, komm rein. Hier kannst du dich auf den Stuhl setzen in der Ecke, ich mache mal so lange weiter. Den Zweifel ernst nehmen, aber ihn nicht bestimmen lassen. Er soll nicht der Hausherr werden. Der geht dann alleine wieder, wenn er nicht beachtet wird. Jakobus stellt uns das hier vor. Gott ist einer, der dir gerne hilft. Er wird dir bestimmt antworten, ohne dir Vorwürfe zu machen. Sei doch nicht jemand, der sich hin und her werfen lässt. Behalte die Hose des Glaubens an, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Nun geht Jesus einen Schritt weiter und wendet diese Berg ins Meer-Geschichte vom Feigenbaum aufs Beten an, auf unser Gebetsleben. Und hier kommt diese Stelle, die wir schon einmal gehört haben heute. Markus 11, 24. Hört auf meine Worte, ihr könnt beten, worum ihr wollt, wenn ihr glaubt, werdet ihr es erhalten. Auch diese Verheißung hat schon sonderbare Geschichten hervorgebracht. Menschen mit schmerzverzerrtem Gesicht, die sagen, ich bin komplett gesund. Die dann sagen, ich höre mir die Diagnose der Ärzte gar nicht an, weil das sonst meinen Glauben unterwandert und ich zu zweifeln beginne. Dahinter steckt eine Lehre. Die Lehre ist recht verbreitet auch. Die Lehre heißt etwa so, wenn wir etwas im Gebet erbitten und glaubend in Anspruch nehmen, dann ist die Gebetserhörung bereits passiert. Zwar ist sie erst in der unsichtbaren Welt passiert, aber indem ich jetzt glaube und nicht zweifle, werde ich diese Gebetserhörung in die sichtbare Welt hineinglauben können. Wenn aber ein Funke Zweifel hineinkommt in mein Glaubensgebilde, dann verfliegt die Gebetserhörung wieder und ich muss mich nicht wundern, wenn nichts geschieht. Stimmt diese Lehre? Sie hat einen wahren Kern. Gott ist tatsächlich so, dass er ein schöpferisches Wort hat. Und wenn Gott ein Wort ausspricht, dann kann er aus der Unsichtbarkeit Dinge ins Sichtbare rufen. So ist die ganze Welt entstanden. Im Hebräer 11, 3 wird das noch mehr ausgeführt. Und diese Lehre hat auch wahre Glaubenshelden und reife Christen hervorgebracht. Aber diese Lehre hat auch vielen den Glauben zerstört, weil sie gemerkt haben, ich glaube wahrscheinlich zu wenig. Und dann haben es ihnen andere auch noch gesagt, wenn du nur mehr glauben würdest, würde es passieren. Jetzt lass den Zweifel nicht zu. Warum bist du jetzt wieder zum Arzt? Schauen wir, was Jesus wirklich gesagt hat. Er sagt zuerst, hört auf meine Worte. Tatsächlich, wenn Jesus etwas sagt, kann Glaube geweckt werden. Der Glaube entsteht aus dem Hören auf Gottes Wort. Der Glaube entsteht aus der Predigt. Hör hier genauso zu. Auch wenn du die Bibel liest, hör so zu, dass dein Glaube entstehen und gestärkt werden kann. Schau mal, als der Petrus da in diesem Boot war und es stürmte und der Jesus kam auf dem Wasser, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, Matthäus 14, da hat der Petrus nicht gesagt, oh, das ist cool, Jesus, ich will auch, gell, ich komm, zack, und ich glaube einfach, zack. Nein, so hat er es nicht gesagt. Petrus hat Folgendes gesagt, Herr, wenn du es wirklich bist, wenn du es wirklich bist, dann ruf du mich, dass ich zu dir komme. Ihm ging es gar nicht ums Wasser. Er wollte bei Jesus sein. Dann ruf zu mir. Und Jesus sagte, ja, komm. Und auf dieses Wort hin ist Petrus gegangen und hat ein paar Schritte Wassermarathon machen können. Nicht so weit, aber mehr als ich das je geschafft hätte. Da war es. Und es war zuerst das Wort. Und auch hier. Schauen wir auf Jesus. Jesus sagt, hört meine Worte. Hört meine Worte. Und dann sagt er als Nächstes, alles, was ihr im Gebet erbittet. Das Bitten ist hier erwähnt, aber das Bitten ist eingebettet ins Gebetsleben. Jesus geht davon aus, dass es betende Menschen sind, die hier bitten. Und nicht einfach solche, die sich, ah, jetzt könnte ich Gott wieder um etwas bitten. Das Gebetsleben ist die Basis für diese Verheißung. Und wir sind aufgefordert, zu beten und dann auch im Gebet zu bitten. Ihr wisst, beten, da ist Anbetung dabei. Beim Beten ist das Bekennen und Bußetun dabei. Beim Beten ist das Danken dabei. Aber zum Beten gehört auch das Bitten. Und beim Bitten müssen wir uns nicht schämen, dass wir jetzt vor Gott kommen und noch ein paar Wünsche hätten. Sondern es ist ein Ausdruck unserer Liebe zu Jesus, wenn wir beten. Es ist ein Ausdruck unserer Liebe zu ihm, wenn wir das formulieren, weil wir damit sagen, wir verzichten auf unseren eigenen Stolz, es selbst zu tun. Wir möchten, dass du es tust. Bitten ist den eigenen Stolz kreuzigen. Und so sagt das Jesus, wenn ihr betet und bittet, dann kommt die Verheißung. Dann glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Und tatsächlich sagt hier Jesus, wenn ihr betet, glaubt, dass ihr es schon habt. Aber nicht, weil unser Glaube eine Gebetserhörung fabriziert. So, ich glaube jetzt und dann ist es da. Sondern, weil unser Vater im Himmel schon weiß, was wir brauchen, bevor wir beten. Es geht um den Vater, der deine Bedürfnisse schon kennt, bevor du den Mund aufmachst. Und dann darfst du wissen, er hat es mir ja schon gegeben. So, dein Standpunkt wird in die Zukunft versetzt und du kannst sagen, ja, ich habe gebetet im Glauben und ich weiß, das ist genau das, was Gott mir auch geben wird. Ich kann das nehmen, ich kann das packen, weil dein Standpunkt versetzt worden ist. Es ist wie wenn uns dieser Glaube Gottes auf einen Berg führt. Wir haben das auch schon gehört. Beten ist wie auf einen Berg gehen und unser Horizont wird erweitert. Wir können von hier auch aus sehen, dass Gott dran ist. Er ist am Wirken und vielleicht wird er nicht genauso wirken und handeln, wie wir es ausgesprochen haben, wie wir es uns gewünscht haben, aber er ist ganz sicher dran. Ich möchte euch auch hierzu eine Gebetsverheißung vorlesen, die das ausdeutscht aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, 14 bis 15. Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Das finde ich ein wichtiger Zusatz. Wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Diese Verheißung dürfen wir gerne mitnehmen. Damit hört Jesus aber mit der Feigenbaumgeschichte nicht auf. Es gibt noch einen weiteren Satz. Ganz überrascht hören wir, dass er einen neuen Aspekt vom Beten dazu bringt. Beten und vergeben. Und so steht in Markus 11, 25, doch wenn ihr betet, dann vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt, damit euer Vater im Himmel euch eure Sünden auch vergeben kann. Vergebt. Ich hörte von einer Frau, die hat eine Schulung gemacht über biblische Haushalterschaft, wie kann ich mit meinem Geld umgehen. Sie ist auf diesen Vers gestoßen und hat gemerkt, ich möchte gerne so beten können, dass Gott mich versorgt, dass ich keine Sorgen haben muss. Aber Jesus hat gesagt, wenn ich etwas gegen jemanden habe, wenn ich Groll hege, dann soll ich dem vergeben, sonst kriege ich selbst die Vergebung ja auch nicht. Und das Starke ist, diese Frau hat sich dann auf dies hin mit ihrem Vater versöhnt. Sie hat gemerkt, da ist noch etwas zwischen mir und meinem Vater. Groll macht uns kaputt. Wenn wir nicht vergeben wollen, dann ist es, habe ich gehört, wie wenn wir Rattengift trinken und dann warten, bis die Ratte stirbt. Habt ihr denn gecheckt? Wenn wir nicht vergeben wollen, ist es wie wenn wir Rattengift trinken und warten, bis die Ratte stirbt. Wir behalten diesen Groll in uns und der bringt uns um. Es gibt viele Geschichten, die wir alle erlebt haben. Und ich appelliere jetzt einfach an euer Gewissen. Hast du Groll gegen jemanden? Trägst du das noch mit dir herum? Wie willst du dann erwarten, dass Gott deine Gebete hören kann? Natürlich ist er gnädig und beschenkt dich. Aber die Verheißungen, die wir jetzt gesehen haben, trägst du Groll mit dir herum? Was sagt Jesus, was wir tun sollen? Vergebt zuerst allen, gegen die ihr einen Groll hegt. Ich weiß, vergeben ist nicht einfach. Aber Vergebung ist möglich. Denn Vergebung beginnt bei mir selbst. Dass ich mich entscheide, dem anderen das nicht mehr nachzutragen. Und das sind dann viele Erinnerungen, die da mitkommen. Und bei manchen geht es sehr schnell. Ihr habt die Geschichte von Corrie ten Boom sicher auch schon gehört, die sich entschieden hat, ich vergebe jedem, der mich und meine Schwester im Konzentrationslager gequält hat. Und als dann dieser Mann vor ihr stand und sie um Entschuldigung bat, da konnte sie nicht vergeben, bis sie ihm die Hand gab. Bis die Entscheidung da war, ja, ich habe ja schon mich entschieden, solchen Leuten zu vergeben. Und in dem Moment, als sie ihm die Hand gab zur Versöhnung, hat sie den Frieden Gottes erlebt. Bei ihr ging es schnell. Andere brauchen länger, bis die Erinnerungen heilen. Der Groll wirklich abgelegt werden kann. Es ist eine tägliche Übung. Aber Jesus sagt es hier, Freunde, ihr könnt nicht unversöhnt durch die Welt gehen, ihr trinkt Rattengift und bringt euch selbst damit um und meint, dass es dem anderen schadet. Ihr schadet euch selbst. Und wir merken, dass für Jesus das Thema der Vergebung auch ganz zentral ist. Wir werden darauf ja auch noch kommen in der Bergpredigtserie. Das wird auch uns weiter begleiten in diesen Predigten. Aber diese Vergebung führt zu Gemeinschaft. Und Gebet ist nicht nur ein Ding zwischen mir und Gott, sondern auch ein Ding, wo wir gemeinsam hineinsteigen. Deswegen noch die letzte Gebetsverheißung, die ich hierzu sagen will, auch von Jesus. Und das heißt, und ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darein eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Wenn zwei darin eins werden. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, in meinem Namen, die zu mir gehören, dann bin ich mitten unter ihnen. Wir brauchen versöhnte Beziehungen. Das sind die großartigen Gebetsverheißungen. Und es gibt noch viele, es gibt noch viele. Sie haben uns gezeigt, hey, dein Wille ist gefragt, hab Glauben Gottes. Sie stellen Bedingungen, sich unserem Zweifel zu stellen. Da ist Zweifel, aber lass den nicht regieren in deinem Herzen, sondern stell den auf die Seite. Hab Glauben. Sie fordern uns auf, überhaupt ein Gebetsleben zu haben, wirklich betende Menschen zu sein. Und sie zeigen uns, dass wir anderen vergeben sollen, um selbst in der Vergebung von Jesus zu leben. Ich lade euch jetzt ein, wir werden noch ein Lied singen, das zu dieser Predigt gehört. Ich lade euch ein, eure Sachen auf die Seite zu legen, wenn ihr eine Bibel habt oder so, und zu diesem Lied nach vorne zu kommen, wenn ihr euch ganz neu zum Glauben an Jesus bekennen wollt oder auch das erste Mal. Ich lade euch ein, wenn ihr merkt, da ist Zweifel in meinem Herzen und ich kriege den nicht weg. Kommt nach vorne. Bekenne dich zum Glauben an Jesus. Ich lade euch ein, wenn du merkst, mein Gebetsleben ist ein glimmender Docht. Ich möchte, dass diese Gebetslebenskerze in meinem Leben wieder brennt. Ich möchte ein Gebetsleben haben, das erfüllt ist von dieser Vertrautheit mit dem himmlischen Vater. Dann komm nach vorne und drück diesen Wunsch so aus. Und ich lade euch ein, wenn du sagst, ich trage Groll in meinem Herzen. Ich weiß, ich habe dieses Rattengift in mir. Komm nach vorne. Schütte diesen Groll hier aus. Bring ihn vors Kreuz. Dann komm nach vorne, um diesen Groll zu bringen. Wir singen gemeinsam ein Lied. Ihr könnt jetzt schon kommen, wer das möchte. Oder auch während diesem Lied.